Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 196 sind wir schon. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Leidtragende am Wochenende im Stadion, der Basti.
Gute.
Und zurückgekehrt von den griechischen Inseln, die Frau Alex.
Kalispera.
Was?
Namt.
Ach so, gut. Ja. Alex, du hattest Glück, du durftest in der Sonne liegen, Bier trinken und das Spiel nur fernmündlich am Radio verfolgen. Basti und ich haben uns das live im Stadion angetan und ich war so ein bisschen schockiert über die Stimmungslage. Da würde mich mal interessieren, ob du das ähnlich gesehen hast, Basti. Ich war ja euphorisch, habe ja dieses 7:2 getippt, was ja so ganz knapp am Endergebnis nachher vorbei war.
Ach du liebe Scheiße, auf was für einer Welle schwebst denn du?
Entschuldigung.
Bist du immer noch in Köln, oder was?
Nee, das war jetzt so hochgerechnet, aber gut, lassen wir das. Ich war überrascht, wie wenig Stimmung an dem Tag im Stadion war. Also der Fanblock unten, hab ja oben da 41er Block gesessen, unten die Stehplätze haben immer mal wieder versucht, so ein bisschen Stimmung aufkommen zu lassen, aber es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Das Stadion fand ich erstaunlich leise.
Ja, kann ich bestätigen. Also es gab nur ein paar Minuten war es so ein bisschen, wo es so ein bisschen auf die Sitzplätze übergeschwappt ist, aber ich kann das nur bestätigen. Irgendwie war es ein komischer Tag. Das Spiel hat quasi dann auch seinen Rest dazu getan.
Ja, nicht nur auf den Sitzplätzen, ich fand aber auch, dass unten auf den Stehplätzen immer mal wieder längere Pausen waren, wo wenig Aktivität stattgefunden hat. Und das hat man auch relativ stark, fand ich, gemerkt, dass sich das einfach auf das komplette Spiel überträgt und da einfach nichts drin war für uns.
Ne, du hast das aber relativ häufig bei Sonntagsspielen, ne? Also bei Sonntagsspielen irgendwie gar nicht gerne ins Stadion. Wahrscheinlich ist es das Trinken, aber sonntags 17:30 ist nochmal ein Tacken besser, ich weiß nicht warum, aber Sonntag 15:30 ist halt lame. Und da brauchst du schon ein Bombenspiel, um da ein bisschen Stimmung reinzukriegen. Aber von dem, was ich in Zusammenfassungen gesehen habe und bei Sport1 FM, die es ja Gott sei Dank gibt, gehört habe, war da ja auch überhaupt kein Anlass, der irgendwie Stimmung aufkommen lassen konnte.
Ja, ich meine, dass das Sonntags da generell mal ruhiger ist, ja, aber dass ich die Unterhaltung von den Leuten, die zwei Reihen hinter mir sitzen, verfolgen kann, das hatte ich schon ewig nicht mehr.
Ja, irgendwie war es, wie Alex hat schon recht, sonntags ist es meistens so, wahrscheinlich sind die Leute dann noch fertig vom Sonntag, müssen Montag arbeiten, haben keinen Bock zu trinken. Ich weiß gar nicht, ich war eigentlich, trotz nicht so guter Stimmung, war ich eigentlich 82 Minuten einigermaßen gut gelaunt, auch wenn die zweite Halbzeit dann schon so ein bisschen mir Angst gemacht hat. Aber dann wurde die Tabelle eingeblendet und da waren wir Sechster und ich habe gedacht, irgendwie komm, scheiß drauf, auch wenn wir jetzt nicht gut gespielt haben, weil ich habe es mir öfters auch mal gewünscht zu sagen, ey, wir gewinnen jetzt hier einfach mal 1-0 und danach fragt keiner mehr, wie es zustande gekommen ist. Dann haben wir dann irgendwann noch die Strafe gekriegt und da muss ich sagen, dann ist bei mir in dieser 82. Minute, als hätte mir einer mit dem Baseballschläger auf den Hinterkopf gehauen, hat sich meine komplette Stimmung gewandelt, genauso weit wie die Eintracht in der Tabelle dann dadurch abgerutscht ist. Was natürlich jetzt nicht schlimm ist, weil es nur zwei Punkte sind, die wir dadurch nicht haben. Aber irgendwie, und ich bin das Gefühl bis jetzt nicht losgeworden, bin ich irgendwie sauer gerade. Ich weiß auch nicht genau wieso, weil, wie gesagt, gegen Hertha kann man mal 1-1 spielen, Köln hat auch da verloren. Aber Gott sei Dank haben wir den Podcast nicht zeitnah aufgenommen, sonst hätte ich irgendwie ein paar Schimpfwörter für die Hertha ausgedacht und sonst irgendwas. Also ich bin jetzt wieder einigermaßen beruhigt, aber es ist so ein bisschen, keine Ahnung, also aufs Ingolstadt-Spiel freue ich mich jetzt gar nicht mehr irgendwie.
Es war halt so Eintracht-typisch, ja. Gehst in Führung, hast Chancen, die wirklich ja da waren, also zumindest in der ersten Hälfte. Schaffst es nicht, das 2-0 zu machen, was für die Hertha ganz klar wahrscheinlich der Todesstoß gewesen wäre. Und bettelst dann von der 45. bis zur 80. Minute darum, ein Tor zu fangen und kassierst es dann halt auch. Das haben wir schon so oft gesehen und ich verstehe nicht, dass die es nicht hinkriegen, da mal was dran zu ändern.
Ja. Es ist einfach, das ist typisch Eintracht, wie du es gesagt hast. Und das ist das, was mir dann quasi diesen Schlag versetzt hat. Weil die Eintracht das ist wieder quasi back to reality. Jetzt ist es so wieder, ja gut, wir sind wirklich nur die Eintracht. Wir werden wahrscheinlich Zwölfter und haben irgendwie leben immer mit diesem Gefühl, wir hätten vielleicht mehr erreichen können. Diese englische Woche war echt für den Arsch. Auch wenn die Eintracht gegen Hertha war es jetzt nicht so toll, aber die Spiele davor waren ja gar nicht so schlecht, aber trotzdem haben wir da nur einen Punkt geholt in Hamburg. Und wenn man dann da zurückblickt auf diese englische Woche, denkt man, Alter, es ist wie so oft, wenn man die Chance hat, sich mal ein bisschen da oben ranzutasten und so ein bisschen festzubeißen, ist die Eintracht der erste Kandidat, der das nicht auf die Kette kriegt. Und da, ich wurde echt sauer. Ich habe dann, weiß nicht, ich hatte so ein Bild im Kopf, die Eintracht ist echt wie so ein hübscher Kerl, der aber trotzdem die Weiber nicht in die Kiste kriegt. Es ist einfach so, ich weiß nicht, was ist los mit denen irgendwie. Da fehlt vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was da fehlt, bin bei meiner Analyse noch nicht so weit, aber irgendwie fehlt da so ein, der letzte Punch fehlt irgendwie. Ich hoffe, dass das wiederkommt oder keine Ahnung. Vielleicht sollte ich meine Hoffnung auch begraben, dann bin ich einfach nicht mehr so enttäuscht.
Also für mich war irgendwie der erste komische Moment schon, als ich die Aufstellung gesehen habe.
Kann mir mal einer erklären, warum Castanjos gerade an seinem Geburtstag auf der Bank sitzt?
Ja, und dann Cutlets rein, Aigner rein. Also Aigner kann ich verstehen, aber wir haben ja eigentlich dann, also was war denn das für ein System, in dem wir gespielt haben? Das kriege ich irgendwie nicht beisammen.
Das war wieder die Raute, das war ganz komisch. Also die haben, das war alles ziemlich eng. Also die Eintracht hat...
Aber wer hat denn in der Raute vorne gespielt?
Cutlets und Aigner und Meier dahinter und dann die üblichen.
Also Meier quasi auf der 10 oder was?
Meier auf der 10, Cutlets und Aigner Sturm, ja.
Genau. Aber Cutlets und Aigner in den Sturm zu stellen, also ja, keine Ahnung. Wir haben
auf der Bank hast, genau. Ich hab's
genau, wir haben Castanjos auf der Bank, wir haben Waldschmidt auf der Bank, wir haben, also ein Cutlets mal zu bringen ist ja top, aber der Aigner, weiß ich nicht. Und auch ein Hasebe auf der rechten Position der Raute ist jetzt auch nicht der geilste. Also...
Ja, es war teilweise, das System sah echt, ich habe es teilweise ein bisschen beobachtet, weil es war ja ein ruhiges Spiel und man konnte nicht viel singen und ich war nicht betrunken. Habe ich so ein bisschen beobachtet, die Eintracht hat echt krass im Zentrum, war, stand die echt massiert. Da waren die Außen teilweise echt verwaist. Die haben Cutlets, ja. Es war irgendwie unter Ferner liefen. Ich glaube, der war irgendwie ein bisschen abwesend an dem Tag. Vielleicht hat er sich irgendwie zu viel vorgenommen. Er hat ganz merkwürdiges Szenen gehabt. Er hat einmal, hätte aufs Tor laufen können und dann hat er sich den Ball 10 Meter weit zuvor gelegt.
Das war, glaube ich, genau die gleiche Szene, die ich auch im Kopf hatte. Da ist ein Meier hinten, holt sich in der Mitte der eigenen Hälfte den Ball, also wirklich defensiv hinten mit unterwegs, trippelt 2 oder 3 Gegenspieler von Hertha aus, spielt den Ball einwandfrei in den Lauf von Cutlets und der Depp legten sich 5 Meter weit vor und dann ist er fort.
Ja, das war echt ganz merkwürdig. Gut, der ist ja auch zur Halbzeit dann ausgewechselt worden. Ich denke nicht, dass Armin Fee, der ist ja scheinbar echt schon über seinen Schatten gesprungen, ihn jetzt nochmal zu bringen. Aber ich glaube, das Kapitel können wir, ja, so hart es klingt, das können wir wahrscheinlich sogar schon abschließen jetzt.
Also aus irgendeinem Grund hat er ihn ja gebracht, ne? Also wahrscheinlich.
Ja, weil er gut trainiert hat, hat er gesagt.
Ja, aber dann weiß ich nicht, warum er das auf dem Platz nicht umsetzen kann. Das klingt für mich so ein bisschen auch wie Inui, ne? Auch Trainingsweltmeister und auf dem Feld einfach nie was gebracht.
Ja. Er ist leider ziemlich dicht dran, ja.
Ja, und ansonsten kann ich halt schon verstehen, wenn er das Cutlets-Experiment mal wagt, aber für mich waren in der Aufstellung einfach zu viele Experimente drin.
Ich wollte gerade sagen,
das stimmt, ja. Ich glaube, Cutlets neben Castanjos wäre was anderes gewesen, weil dann hast du genau. einen großen und einen kleinen. Oder Castanjos und Aigner hast du einen großen, einen kleinen, aber der hat irgendwie einfach 2 kleine nach vorne gestellt.
Na, ich glaube, das war auch so ein bisschen aus der Theorie raus, so nach dem Motto,
Meier wird es schon richten, oder was?
Nee, Cutlets braucht einen, der ihm Räume schafft und Castanjos braucht es eigentlich auch. Also wenn, dann müsstest du Cutlets mit einem Seferovic aufstellen, aber das geht ja jetzt einfach im Moment nicht. Von daher nee, war glaub, vielleicht da glaub, die da, Idee, ja. dass Aigner da es schafft, irgendwie ein paar Räume aufzumachen, aber der war ja auch ein Totalausfall an dem Tag.
Das muss man auch sagen, ja. Aigner ist echt auch, dem hat echt die Spielpraxis schon mal gefehlt, weil der war teilweise auch, kannte man gar nicht von ihm so. Klar war er nicht immer überragend, aber er war zumindest immer solide. Ja, aber der ist auch echt stark abgefallen.
Diese Ballverluste und Fehlpässe, die da drin waren, ja. habe ich bislang von ihm noch nicht erlebt in der Saison.
Das war ganz merkwürdig, dieses Spiel. Ich war dann echt auch erleichtert, deswegen war ich auch die 80 Minuten so gut gelaunt, weil man gesehen hat, oh je, das ist, wenn wir das hier gewinnen, dann ist das nicht unbedingt verdient, aber das wäre mir am Ende dann egal gewesen. Und dann war es echt super, dass der Meier wieder seinen Fuß irgendwie hingehalten hat. Irgendwie scheint er die Bälle magisch anzuziehen. Ja, aber dann haben wir haben es nicht zu Ende gekriegt. Castaños hat dann ist ja dann irgendwann gekommen, hat dann auch noch eine Riesenchance gehabt, die er auch ganz merkwürdig vergeben hat, als hätte er irgendwie einen China-Böller im Fuß gehabt, wo ich mir denke, du musst ihn nur ganz locker beim Torwart lupfen und dann schießt er den fast 3 Meter übers Tor. Es war irgendwie so, keine Ahnung, das war so, als kleines Kind, als die neuen Adidas Predator-Schuhe rauskamen, und da waren vorhin so Noppen drauf, so ging es mir. Also so sah das aus, als wenn er irgendwie irgendwelche Turbos in den Schuhen hatte, von denen er nichts weiß. Und das wäre es gewesen, dann hätte das wäre 2-0 gewesen, dann würden wir uns jetzt gar nicht mehr über den ganzen Kram unterhalten. Aber so fallen diese ganzen merkwürdigen Sachen, und da gehört Waldschmidt auch dazu, diese ganzen merkwürdigen Sachen, die fallen halt dann extrem auf, und die sind mir auch immer noch, die hängen mir immer noch in den Klamotten irgendwie.
Da waren so viele
Chancen. Aber zum Beispiel die Kopfballchance von Cutlets, wenn da nicht ein Cutlets gewesen wäre, sondern Castaños, ich bin mir sicher, der hätten reingemacht, weil der einfach viel kaltschnäuziger vom Tor ist.
Ja, aber auch der Fernschuss von Stendera, der dann da eben
ja,
die Latte ging, wo du auch sagst, von wegen, boah, was ein Schuss. Ja. Und dann hast du da das Pech und dann sind es 2 Zentimeter zu hoch. Also Chancen waren in der ersten Hälfte genug da, das 2-0 und vielleicht auch das 3-0 zu machen. Und das war halt das Gleiche wie bei den Spielen davor. Wir haben diese 100% Chancen, die haben wir in den Spielen davor immer gemacht, und da machen wir sie aus irgendeinem Grund nicht und kriegen dann am Ende die Quittung dafür.
Ja, das hat mit der Chance in Hamburg von Meier, dieses, wo der Droppen den noch rausholt, da hat es angefangen. In Schalke hatten wir dann auch ein paar, und jetzt war das wieder so. Und dieser Schuss von Stendera, den habe ich auch noch im Kopf, der ist ja dann einfach so dahin in die Latte gesegelt.
Ja.
Und das wäre es gewesen. Ich glaube, wenn du so ein geiles Tor schießt, dann wäre dieses Spiel vielleicht auch nochmal, hätte es die Leute mitgerissen.
Ja.
Aber so stehst du dann am Ende irgendwie mit einer verfaulten Tomate da, und keine Ahnung. Wir wollen jetzt nicht zu viel meckern, wenn wir über Stendera gerade gesprochen haben. Der hat mir sehr gut gefallen an dem Tag. Reinhardt hat mir auch sehr gut gefallen. Aber der Rest, es gab zu viele Gräben zwischen den Leistungen von den Spielern. Also du hast Spieler gehabt, die komplett neben sich standen, dann hast du welche gehabt, von denen ich an dem Tag begeistert war. Reinhardt hat für mich auch einige super Diagonalbälle gespielt, flach, spielöffnend. Hm. Ocipka ist teilweise, hat gute Laufwege teilweise gehabt. Injovski hat mir auch wieder super gefallen. Also das ist so das, was ich aus dem Spiel auch mitgenommen habe. Das Injovski kann von mir aus jetzt die Hinrunde zu Ende spielen auf rechts hinten. Aber das Gefälle war sehr merkwürdig. Du hast das Gefühl gehabt, da ist eine Mannschaft, die ist einigermaßen gut drauf, aber dann hast du so 2 Totalausfälle und das kann der Rest dann nicht auffangen. Das hat man irgendwie an dem Tag so ein bisschen gemerkt. Die anderen sich ein bisschen anstecken lassen.
Und ich meine, wir hatten ja noch Glück, dass wir ja diesen grandiosen Torhüter da haben. Also da war ja die eine oder andere Chance, wo Radetzky ja wirklich in absoluter Handballmanier da sich irgendwie in den Ball geworfen hat. Also ich hatte ja da schon das ein oder andere Mal Angst, dass wir dann nicht nur mit einem Punkt vom Platz gehen, sondern nachher ohne Punkte, ja.
Ja, wobei dafür hat die Hertha sich halt auch zu dämlich angestellt, ne? Also gerade die Chancen, die Ibisevic hatte, da musste Radetzky ja noch nicht mal so viel machen, ne? Da war er ja, also die waren aber auch sowas von genau auf den Torhüter geschossen.
Ich glaube aber, wenn das Spiel noch 10 Minuten gegangen wäre, hätte die Hertha das echt noch gewonnen. Und damit hätte ich egoistischerweise sogar noch besser leben können, weil ich vorm Spiel 20 Euro auf die Hertha gesetzt habe, damit ich, wenn es wirklich schief, nicht ganz so sauer bin. Aber für mich war es das Worst-Case-Ergebnis. Die Eintracht hat nicht gewonnen, die Hertha hat nicht gewonnen, und ich stand ohne Geld und ohne Freude da am Ende. Das
war hoffentlich mit Schlüssel.
Aber wenigstens mit Schlüssel.
Ja, zum ersten Mal.
Was war denn diese Waldschmidt-Geschichte? Da wechselt er ihn ein und wechselt ihn danach wieder aus. Das ist doch Höchststrafe, egal ob jetzt aus taktischen Gründen oder auch nicht. Das ist
ich glaube, das war Selbstschutz. Also es war Selbstschutz, weil du hast das Gefühl gehabt, der hat das Trikot von Cutlets angezogen und hat genau das gemacht. Also ich habe das Gefühl, Cutlets ist immer noch auf dem Platz. Das war genau das Gleiche. Ich glaube, Waldschmidt, ich weiß, habe keine Statistik jetzt parat, aber ich glaube, der hat nur Fehlpässe gespielt aus irgendwelchen Gründen, hat sich 2-mal verdribbelt. Du hast es ihm dann auch angesehen, dass er auch angesteckt wurde. Die Mannschaft war in der zweiten Halbzeit sowieso nicht gut drauf und er kam da rein. War völlig überfordert. Ich glaube einfach, dass der das Armin Fee verhindern wollte, dass das noch konfuser wird. Und dann hat er ja Medojevic gebracht, was jetzt nicht natürlich dafür
aber spricht. Aber 3 Minuten vor Schluss, also musste er da wirklich auswechseln?
Ich glaube schon, weil das Spiel wäre gekippt. Ich glaube, dass das Spiel wirklich gekippt wäre. Weil die Hertha war da, ich glaube, die Hertha war echt auf dem Weg zum 2-1.
Ja.
Ich glaube, davor hat er Angst gehabt und wollte dann einfach noch ein bisschen Zeit rausnehmen. Und Medojevic bringen, um so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Ich konnte den Wechsel verstehen. Mir tut der junge Kerl aber leid, weil das ist schon, wie es schon angesprochen wurde, das ist echt die Höchststrafe. Und ich hoffe, er kann das gut verkraften irgendwie. Und ja, es ist ekelhaft, dass wir solche Schwierigkeiten aus so einem Spiel mitnehmen, was man mit ein bisschen Glück auch hätte gewinnen können.
Ja, Mund abputzen, weitermachen, oder?
3 Euro.
Hast du jetzt wenig Auswahl, ja? Also
ich habe immer noch 50 zu bezahlen.
Ich musste jetzt übrigens auch 40 Euro zahlen, genauso wie du beim Dauercard wieder abzuholen. Da sind Schlüssel nachmachen ist günstiger als Dauercard.
Ich hätte ja am Wochenende.
Ich sag dir, wenn nächstes Jahr keine neuen Top-Verpflichtungen kommen, so viel Kohle wir wie für uns die Karten ausgeben, weiß ich auch nicht.
Ich glaube, da müsste er so noch ein paar Mal verlieren, damit das funktioniert. Ja, was nehmen wir denn aus dem Spiel jetzt mit, außer dem einen Punkt?
Ich weiß es. Ich hab eine ganz komische Befürchtung, die kann ich jetzt auch gar nicht so krass begründen. Aber weil wir eben über Waldschmidt gesprochen haben. Nach dem Spiel hat da Armin Fehl ja sich dann quasi dafür gerechtfertigt und hat gesagt, ich bin Profitrainer und kein Jugendtrainer. Also so hat er es quasi gerechtfertigt, dass er nicht auf die Befindlichkeit des jungen Kerls achten konnte. Und ich habe ein bisschen Angst, dass da durchgeschimmert ist, dass dieser neue Jugendstil in Anführungszeichen Gacinovic auf Gacinovic, Stendera und auch Waldschmidt zu setzen, dass das gar nicht unbedingt Armin Fehs erste Priorität war, sondern dass ihm das so ein bisschen an die Hand gegeben wurde von Bruno Hübner, weil das ja bei Fehl oft kritisiert wurde, von wegen, dass er lieber Mattlung holt und dann anstatt irgendwie Kempf spielen zu lassen oder sonst irgendwas. Das wurde ihm ja so ein bisschen vorgeworfen, dass er lieber den Ist-Zustand bearbeitet, als den, der mal sein kann. Und ich hoffe, dass ich da jetzt zu viel hineininterpretiere, aber ich habe keinen Bock, dass der Armin Fehl jetzt zum internen mit dem Hübner spricht und sagt, so, Alter, hast du gesehen? Ich habe keinen Bock hier, solche Jungspieler, die machen mir mein ganzes Konstrukt irgendwie instabil und wir holen jetzt irgendeinen vereinslosen 35-Jährigen, der uns Stabilität bringt.
Aber was ist?
Tust du tatsächlich zu schwarz sehen, weil, also erstens, ich bin ja bekennender Mattlung-Fan. War das eine geile Aktion? Und wenn du dir anguckst, was Kempf für Schwierigkeiten in der zweiten Liga hat, sich einen Platz zu erkämpfen.
Das war jetzt eher nur ein Beispiel. Also, das war jetzt kein Vergleich zwischen Mattlung und Kempf. Das war jetzt eher so, dass er Armin Fehl nicht dafür bekannt war, irgendwie junge Spieler weiterzuentwickeln.
Ja, aber also bei Kempf habe ich am Anfang auch viele Tränchen vergossen, weil ich mir dachte, boah, jetzt haben wir mal einen Innenverteidiger. Geben wir ihn ab für, keine Ahnung, eine schmale Mark, was haben wir damals bekommen? Ich glaube 200.000 Euro. War halt schon kacke, aber im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, war es die richtige Entscheidung. Und Stendera hat einfach, ist eine feste Größe in der Mannschaft. Und ich glaube, da an dem führt im Moment kein Weg dran vorbei. Der war die ersten 2 Spieltage verletzt und man hat halt einfach gesehen, am 3. Spieltag, wie er reingekommen ist und wieder ein bisschen Kreativität mit reingebracht hat. Ich glaube, Waldschmidt kriegt seinen Auftritt einfach noch. Echt auch nicht unbedingt in den nächsten 2-3 Tagen.
Das befürchte ich auch. Aber irgendwie fehlt uns so ein Spieler. Also ich fand, in dem Spiel hat man noch so ein bisschen gemerkt, wenn ich noch was sagen soll, was man daraus mit... Mir hat sich dann irgendwann die Frage aufgedrängt, was mit Gacinovic ist. Also wie lange er noch braucht. Weil so viel schmächtiger als Waldschmidt kann der auch nicht sein. Also was wollen die mit dem jetzt noch machen? Also und so dieses Element hat uns im Hertha-Spiel auch so ein bisschen gefehlt, dass du irgendwann im Sturm vorne drin, aber so ein wirklich einen, der, wo man dann vielleicht das System auch umstellen kann. Ich habe sogar schon Leute gehört, die wollten Inouye zurückhaben, da habe ich auch gehört, hallo, seid ihr bescheuert oder was? Aber ich kann den Ansatz davon schon verstehen, weil vielleicht hätte man gegen Hertha ein bisschen mehr Breite gebraucht, zu sagen, wir spielen jetzt wieder unser altes System mit Castagnos vorne drin und dann eine Dreierreihe dahinter mit Stendera dann wieder auf Seite 6. Aber du hast, momentan hat die Eintracht halt auf der linken Seite ein Vakuum und ich frage mich halt, weil es da auch keine Wasserstandsmeldung gibt, wie lange das dauert, bis Gacinovic irgendwie wettfähig ist, keine Ahnung. Fehlt so ein bisschen, aber gut, das werden die Verantwortlichen schon beurteilen können.
Ja, der schafft es ja momentan auch noch nicht mal auf die Bank, ne? Also, Der scheint ja noch relativ weit weg zu sein von der Mannschaft.
Was mit Gereski eigentlich, der verletzt?
Nee.
Also da siehst du auch, ich hoffe nicht, dass Waldschmidt ein ähnliches Schicksal erleidet, weil Gereski kam ja auch irgendwann rein, war das gegen Augsburg, wo eine Halbzeit gespielt hat und dann ward er nicht mehr gesehen. Nicht, dass der AMP jetzt nach und nach seine Jugendexperimente aussortiert und sagt, so, nächster. Naja.
Ja, glaub,
wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen zu paranoid.
Ja, ich glaube, das ist.
Ja, schon... wobei also die Jugendlichen momentan Band haben, ne? Also wir hätten ja eigentlich auch noch einen Zombie im Angebot. Auch einer, der überhaupt nicht mehr zum Zug kommt und den auch sehr, sehr still geworden ist. Ja, aber ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen Geduld. Und Stendera ist so der Hoffnungsschimmer, dass es auch immer jemanden gibt, der es schafft.
Ja, das stimmt. Der ist, glaube ich, so gut, den kann er nicht.
Und von dem, also, was momentan so da ist, ist eigentlich Waldschmidt derjenige, der noch am nächsten dran ist. Von denen, die wir jetzt eben genannt haben. Also Kinzombie, Gerasinger, Gacinovic. Waldschmidt ist wenigstens regelmäßig im Kader.
Das stimmt. Man muss mal im Training vorbeischauen, was mit diesem Gacinovic ist, weil, wie ich schon gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch schmächtiger als Waldschmidt ist. Irgendwie. Nee, sehen. Ich auch
nicht. Also ich sehe es erstmal nicht so schwarz wie du, aber ich bin auch ein bisschen gespannt drauf, wann denn der mal da tatsächlich zum Einsatz kommt, weil ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er so weit weg ist von der Mannschaft.
Ja, es ist ja nicht so, dass wir den aus der F-Jugend geholt haben, sondern der hat ja auch schon ein paar Herrenspiele gemacht, sag ich mal.
Genau.
Werden wir sehen.
So ist es. Ja, jetzt am Wochenende mal wieder samstags in Ingolstadt, die ja jetzt auch nicht so schlecht die Woche unterwegs waren. Was glaubt er denn, wie spielen wir denn aufstellungsmäßig, nachdem das Experiment Cutlets und Aigner im Sturm ja nicht geglückt ist?
Also wir müssen ja davon ausgehen, dass Seferovic noch nicht wieder zurückkommt.
Leider.
Nee, es dauert sogar noch länger, glaube ich. Also der Schweizer Verband hat gesagt, es dauert sogar noch 3 Wochen länger.
Okay.
Heißt, wie lange fällt er aus?
Ja, eigentlich sollte er nur die 2 Spiele jetzt ausfallen und dann Länderspielpause wieder fit sein, aber der Schweizer Verband hat irgendwie, habe ich irgendwo gelesen, gesagt, der fällt noch zusätzlich 2 Wochen aus. Also es kann sein, dass er Gladbach auch noch verpasst.
Ja, großartig.
Ja, aber wir dürfen auch nicht von Seferovic abhängig sein. Es ist so, weiß ich nicht. Ich hätte mir auch gedacht, wenn Seferovic schon ausfällt, warum nimmt er dann auch noch Castanjos raus? Also das hat irgendwie echt keinen Sinn gemacht. Gleich beide rauszunehmen, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, das ist eine ganz schwierige. Ich denke, dass auf gar keinen Fall ein neues Experiment gestartet wird. Von daher gehe ich davon aus, dass Castanjos auf jeden Fall wieder spielt. Dann ist die einzige Frage, wer Seferovic ersetzt.
Und also ich würde es ein bisschen rumrotieren. Ich würde Hasebe wieder zu Reinhardt auf die 6 stellen. Spielen dann und würde dann mit Aigner, Castanjos und Meier vorne spielen.
Ja, fehlt da noch einer.
Haben wir alle.
Ja, nee, warte mal. Wen hast du? Du willst auf, also Hasebe und Reinhardt auf der 6.
Stendera davor.
Stendera. Und die 3 vorne. Die 3 vorne, ja. Das, ja. Ja. Wie man die anordnet, ist ja dann im Endeffekt, ja. Aber das finde ich gut. Da
also, würde
ich
also quasi gar nicht über die Flügel, oder?
Naja, du kannst ja im Prinzip mit Aigner und Castanjos noch über die Flügel kommen. Castanjos kann sich auch mit Meier zusammen abwechseln. Also ich würde die Flügel nicht unbesetzt lassen, aber du hast ja relativ hochstehende Außenverteidiger, sodass du ja so den typischen Linienläufer eigentlich gar nicht mehr brauchst. Hm. Aber du hast ja immer noch die Möglichkeit, wie gesagt, mit Aigner und Castanjos und so. Und ich finde die rechte Seite wichtiger als die linke. Ich finde, da kompensiert ein Utschipka unheimlich viel durch seine Laufleistung und durch seine Fähigkeit, geile Flanken zu schlagen. Aber auf rechts, das ist Injovski nicht. Also der ist offensiv nicht so stark. Der hält hinten seinen Kasten sauber. Aber nach vorne sehe ich ihn halt auch nicht so.
Ja, ich denke auch. Vielleicht können wir dasselbe System spielen wie Ingolstadt. Dann können wir die ein bisschen neutralisieren, weil die spielen auch, glaube ich, ein flaches 4-3-3 sogar. Also die spielen 4-3-3, dann die haben 3 Leute auf einer Linie im Mittelfeld und vorne auch 3 auf einer Linie. Im Endeffekt können wir es kopieren, weil auf gar keinen Fall sollte er jetzt in dem Zustand noch ein Experiment machen. Also Cutlets ist jetzt erstmal weg, Waldschmidt ist fort und jetzt irgendwie noch ein neues Experiment mit Gereski oder mit irgendjemandem zu machen und Gacinovic sollten wir vielleicht höchstens als Einwechselspieler. Da muss jetzt Stabilität rein, weil Ingolstadt ist auch ekelhaft. Die werden uns auch anrennen, das wird vom Gefühl her wird das wie ein das wird sich wahrscheinlich wie ein schweres Heimspiel anfühlen, weil die mit Sicherheit auch nicht draufgehen werden. Die haben, Hamburg haben die zwar verloren, aber Wolfsburg, die haben den Mannschaften da schon das Leben schwer gemacht. Und wie in allen Spielen, ich sag's eigentlich vor jedem Spiel, aber es ist halt echt wichtig, die Büchse muss halt geöffnet werden und dann kann es was gehen, weil gegen die Hertha war nach dem Tor ja auch diese Phase da, wo man es hätte entscheiden können. Wenn man es dann nicht macht, ist eine andere Geschichte. Und Ingolstadt wird, glaube ich, genauso. Weil wo Dortmund da gespielt hat, die haben mit Dortmund sehr gut mitgehalten. Da stand es, glaube ich, sogar zur Halbzeit, stand sogar noch 0-0, wenn ich mich recht erinnere. Und aber dann nach dem 1-0 sind die auseinandergefallen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Ingolstadt Hype hin oder her, wenn wir einigermaßen Ansprüche anmelden wollen und sagen wollen, hallo, wir sind die Eintracht, dann müssen wir in Ingolstadt punkten. Wenn es geht, dreifach. Also ich will jetzt hier nicht auf den Ingolstadt-Hype-Train aufsteigen, weil so unfassbar schwer ist dieses System von denen auch nicht zu entschlüsseln. Die gehen halt drauf, aber die gehen halt nicht mit so viel Konsequenz drauf, wie Stuttgart das macht und lassen dadurch halt nicht so viel Konterraum. Aber trotzdem lassen die Raum, wenn du mal wenn die zwei Leute auf dich losgehen, wenn du die mal überspielt hast, dann hast du da schon Platz. Und so eine Mannschaft, ich weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt zwar nicht so viel Hoffnung, ich habe 1-1 getippt, aber eigentlich sollte die Eintracht da mal 3 Punkte holen, um das alles so ein bisschen wieder aus der englischen Woche gerade zu rücken.
Ja, ich meine, wenn wir sagen, Hertha oder die Spiele in der englischen Woche waren so zum Teil Standortbestimmung, musst du halt trotzdem gegen Ingolstadt, wenn du dich da irgendwie behaupten willst, die Punkte mitnehmen, weil ansonsten ist halt auch ganz schnell andere Richtung angesagt. Ja?
Vor allen Dingen, weil danach wieder so eine ekelhafte Länderspielpause ist. Wenn du jetzt in Ingolstadt verlierst und nimmst diese 4 letzten Spiele mit in die Länderspielpause, dann ist schon eine ekelhafte Vorbereitung auf so ein Samstagabendspiel an meinem Geburtstag übrigens gegen Gladbach. Also bei denen weiß man ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Ich hoffe nur, dass die jetzt nochmal gewinnen und dass der André Schubert bis dahin noch bleibt, weil von dem halte ich gar nichts. Und vielleicht kann das so ein bisschen unsere Chance sein. Aber
eigentlich sollte
die Eintracht ballsicher genug sein, um Ingolstadt zu schlagen. Stendera ist ballsicher, Reinhardt ist einigermaßen ballsicher, Hasebe, wenn er sich beruhigt, auch. Das sollte möglich sein. Und wenn wir so ähnlich spielen wie in Schalke oder auf Schalke, dann gewinnen wir auch in Ingolstadt. Weil da hatten wir das teilweise. Da hatten wir echt manchmal teilweise geile Ballstaffetten, da haben die sich gut hin rauskombiniert aus vielen Pressing-Situationen. Wenn wir das in Ingolstadt hinkriegen, dann sollte das funktionieren. Aber ich glaube, wir werden nicht die Eintracht werden, wenn wir dafür sorgen, dass Ingolstadt seinen ersten Heimsieg holt. Hm?
Ja. Frau Alex.
Ja, also das mit dem ersten Heimsieg herschenken und so, das ist jetzt natürlich schon, das ist schon ein Argument. Also das ist was typisch für die Eintracht wäre. Ich bin momentan immer noch guter Dinge, dass ich nach Ingolstadt fahren werde, um mir das vor Ort anzugucken, das Drama. Fände es wichtig, mit einem Sieg in die Länderspielpause zu gehen, aber so weil nach der Länderspielpause kommt halt Gladbach zu uns, glaube ich, ne? Das ist ein Heimspiel.
Yes.
Das ist nicht unmöglich. Danach ist Hannover 96. Das sind eigentlich auch 3 sichere Punkte, egal wo. Dann ist der DFB-Pokal mega wichtig, gegen Aue zu gewinnen. Aber dann kommen halt auch einfach die Bayern. Ja. Und dann geht's weiter mit Hoffenheim, Leverkusen. Dann kommt fucking Mainz, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Und ganz ehrlich, auf dieses Fuck-Darmstadt-Spiel habe ich auch überhaupt gar keine Lust.
Ja, die werden ja bis dahin, haben die sich ja wohl müde gerannt, ey. Das wird mir auch noch fehlen dann.
Das sage ich schon, seit hier auf einmal jeder rumrennt und sagt, oh, Darmstadt ist aufgestiegen, ist das geil. Ihr werdet das alle noch geil finden, wenn wir gegen Darmstadt Punkte liegen lassen.
Also, ich muss aber ganz kurz gestehen, dass ich das schon einigermaßen lustig fand oder geil fand, wie die da mit 8000 Leuten nach Dortmund gefahren sind. So stelle ich mir einen Aufsteiger vor, nicht so wie scheiß Ingolstadt, die da mit 20 Leuten auftauchen oder Wolfsburg. Sondern egal, bei aller Abneigung Darmstadt gegenüber sind mir die immer noch lieber, wenn die da mit 8000 Leuten in 90 Minuten das 2-2 feiern. Hat jetzt quasi nichts mit dem Thema zu tun, ich wollte es nur ganz kurz anmerken, weil das war so ein, das sah schon geil aus da. Also muss man denen als Aufsteiger schon lassen. Und die lassen sich nicht kaputt kriegen, das muss man ja mal sagen. Meine Hoffnung ist, dass die, bis wenn die Eintracht da, Gott sei Dank hat die Eintracht noch nicht jetzt gegen die gespielt. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt gegen die gespielt und die hätten uns hier auch so wie Dortmund ein 2-2 abgetrotzt. Das hätten wir uns ja die nächsten 40 Jahre anhören können. Deswegen bin ich ganz froh, vielleicht sind die so gegen Ende von der Hinrunde, vielleicht sind die ein bisschen müde gelaufen, weil das ja auch anstrengend ist. Deswegen, vor Darmstadt habe ich jetzt auch keine Angst, aber vor den Spielen, die du eben genannt hast, Alex, davor habe ich auch so ein bisschen Angst. Weil das eine gefährliche Kombination sein kann. Wenn du jetzt vorher die Punkte nicht holst, ja, dann kommt Leverkusen auf Bayern, die ganze Scheiße. Ja. Naja. Schauen wir mal.
Ja, deswegen, also Ingolstadt, da müssen, eigentlich müssen da 3 Punkte her. Es ist, es ist zwar ein Aufsteiger, der hochmotiviert im Moment noch zur Sache geht, aber das sind ja alles keine Argumente. Also Ingolstadt ist schlagbar.
Ja, definitiv. Also wenn die Eintracht sich so dumm anstellt und wenn die Eintracht auch weiß, dass sie gut ist. Ich hab manchmal bei der Eintracht das Gefühl, das fehlt so ein bisschen. Die wissen teilweise gar nicht, die merken dann gar nicht, dass sie eigentlich besser sind oder sein könnten als der Gegner. Krass hat man das in Hamburg gesehen, fand ich. Der HSV war alles andere als gut und die Eintracht war einigermaßen sortiert, wo man sich denkt, gerade in der zweiten Halbzeit, ey Leute, lasst euch doch von diesen, weiß ich nicht, aufgepumpten Lasogga-Idioten und wie die alle rumlaufen und Holpi, die sich alle für besser halten, als sie sind, lasst euch von denen noch nicht beeindrucken. Und das fehlt so ein bisschen der Eintracht. Und ich hoffe nicht, dass Ingolstadt uns da den Schneid abkauft, weil die da irgendwie motiviert losrennen und die Eintracht da so ein bisschen hektisch wird, sondern die Eintracht muss da hinfahren, in dem Bewusstsein zu sagen, so, wir spielen hier heute ruhig und wenn wir unseren Stiefel ruhig zu Ende spielen, haben wir Meier vorne, der irgendwann immer treffen kann, lass uns das einfach ruhig zu Ende spielen und wir gewinnen. Und selbst wenn wir nur 1-0 gewinnen, ist mir auch scheißegal.
Ja, vor allen Dingen auch in der Defensive, ne? Also ein Matthew Lecky ist jetzt kein Überstürmer. Also das ist niemand, den du da vorne nicht in den Griff kriegen kannst. Ja. Der hat mir beim FSV hat er mir gut gefallen, da hat er gut hingepasst, aber das ist eigentlich kein Erstligastürmer.
Hm. Eben, das ist ja, das sollte die Eintracht sich das bewusst machen.
Ne? Ja.
Was tippt dann? Basti hat ja schon gesagt, 1-1.
Ja.
Echt, da bleibst du bei.
Ich bleib bei meinem 1-1, ja. Ich bin immer noch ein bisschen.
Also wir kommen auf jeden Fall mit 3 Punkten wieder nach Hause. Ich tippe auf ein 3-1 für die Eintracht.
Ja, ich habe das FIFA 16 Orakel angeworfen und habe mit meiner bescheidenen Fähigkeit ein 3-0 erspielt, also für uns, also 0-3. Von daher wäre das dann auch mein Tipp.
Und dann hoffe ich, dass ihr recht behaltet.
Ich habe ja letzte Woche mit meinem Tipp schon nah dran gelegen.
Das stimmt, das war sehr knapp.
Ja.
Was habe ich eigentlich letzte Woche gesehen?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann es dir sicherlich in wenigen Sekunden sagen, wenn ich die Bedienung von diesem Ding hier in den Griff kriege.
Ach, ich glaube, ich habe 0-1 getippt.
Ich glaube, das war irgendein Unentschieden.
Nee, ich glaube 0-1. Ich habe mir vorgestellt, dass Ibisevic in der 80. Minute das 0-1 macht. Was war das denn?
Ich weiß auch nicht. ja, du hattest ein 0-1 getippt.
Ja. Naja, auf mich tippe ich jetzt wieder falsch. Ich werde auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Geld auf Ingolstadt tippen. Immer als Absicherung.
Auch keine allzu schlechte Taktik.
Ja, außer bei Unentschieden, da bist du dann halt komplett unbefriedigt, aber besser als zu verlieren.
So wie letzte Woche oder wie beim letzten Spiel jetzt quasi.
Genau, ich tippe jetzt immer auf den Gegner von Eintracht und der andere spielt den Rest der Saison unentschieden. Ja. Wie viele Punkte haben wir denn dann?
Ja. Zu wenig.
Ja, genau.
Was auch immer dabei rauskommt, es wird zu wenig sein, da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Nun gut. Bitte?
Ich habe gesagt, scheiß 3-Punkte-Regel. Früher hatten Unentschieden gelangt.
Ja, da waren es aber auch nur 10 Mannschaften oder irgendwie sowas.
Nö. Ja. 18 auch, oder?
Das war
also als kleiner gab es 2 Punkte.
Also. Ich glaube, der René kommt aus Österreich. Da sind es nur 8.
An die Liga habe ich auch gerade gedacht.
Gut, dann haben wir mal wieder ein paar Empfehlungen. Ich hatte gerade eben den einen ja schon anklingen lassen. Ich, nachdem Basti ja vor, ich glaube mittlerweile schon 1,5 Wochen Pro Evolution Soccer 2016 empfohlen hat, empfehle ich jetzt FIFA 16, quasi das Gegenstück. Ohne jetzt irgendwie hier eine Wertung reinbringen zu wollen. Das ist einfach nur, weil ich damit ganz gut zurechtkomme. Ich habe beide Demos angespielt. Und finde es eigentlich ganz ordentlich. Jetzt bin ich allerdings auch nicht so der mega gute Spieler, aber um mit Meier Tore zu schießen, reicht es allemal. Und von daher ist das für mich eine klare Empfehlung. Ich fand die Demo eigentlich auch ganz gut, auch so die Variante, dass man, wenn man die anfängt, direkt in so ein Spiel reingeworfen wird und da Mailand gegen Barcelona spielen darf. Das fand ich eigentlich so eine ganz gute Struktur und sind ein paar Verbesserungen drin. Also von daher, wer die FIFA-Reihe bisher mochte, darf da, glaube ich, auch ungesehen zuschlagen. Frau Alex darf mal beide Demos runterladen und nächste Woche sagen, was so ihr besser gefällt.
Aber wobei du gerade schon das schlagende Argument gegen FIFA 16 gebracht hast, ne? Also wenn ich da Meier-Tore schießen muss, dann bleibe ich doch lieber bei Pro Evolution Soccer.
Ich habe nicht gesagt Alter. Musst, ich habe gesagt kannst.
Aber du kannst auch Meier auf die Bank setzen einfach.
Was natürlich auch wieder ein Argument für FIFA wäre, weil es einfach mega geil wäre, gegen alle zu gewinnen und Meier auf der Bank zu haben.
Das absolute Totschlagsargument, du könntest bei FIFA 16 halt auch Kayo zurückkaufen und den auf den Platz stellen. Ja, das geht bei dem anderen halt leider nicht.
Ja gut, das ist schon.
Ihr gebt mir mal eine Woche, dann zocken wir mal online. Bis dahin habe ich Kayo zurückgekauft, auf Meier auf die Bank gesetzt. Und es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu Zeug zu ziehen.
Ich sag nur 7-2. Gut, Herr Basti, Sie haben da noch was in dieses Dokument von uns hineingeschrieben.
Ja, ich habe unseren bekannten Rasenfunk mal wieder empfohlen. Da gibt es ja nicht nur den Rasenfunk, die Schlusskonferenz, sondern gibt es auch mittlerweile, glaube ich, 3 Folgen vom Rasenfunk-Tribünengespräch. Da geht es um Themen, die so ein bisschen außerhalb des Fußballplatzes sind. Ich glaube, das war einmal Doping im Fußball.
Ja.
Und das andere war allgemein über Fußball-Podcasts, ein Podcast über Podcasts quasi, den fand ich auch ziemlich interessant. Über
Fußball-Podcasts wohlgemerkt, ja?
Genau.
Der war jetzt auch gar nicht so kurz, ich glaube, der ging auch irgendwas über 2,5 Stunden oder irgendwas.
Also genau, ich glaube, der Klaas Rehse von Colinas Erben ist da, glaube ich, zu Gast. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sendung und da kann man dann, wenn man auf den Link geht, auch die Podroll sehen. Da sieht man so vom Max die gesammelten Links, die er so zusammengetragen hat, da sind schon einige interessante dabei, da habe ich mir auch ein paar rausgezogen, die echt interessant sind und finde ich eine gute Sache, die er da gemacht hat. Liebe Grüße an der Stelle auch an ihn, weil ich habe zum Rasenfunk gehört, dass er großer Fan von unserem Podcast ist und immer reinhört, was bei der Eintracht so los ist. Und denke, das kann man ganz gut empfehlen. Meine zweite Empfehlung ist diesmal eine Zeitschrift, die habe ich letztens im Zeitschriftenhandel entdeckt, die kannte ich auch noch nicht so lange. Das heißt Transparent Magazin. Das ist ein Magazin, was, glaube ich, alle 2 Monate oder einmal im Monat rauskommt, was sich mit Fankultur beschäftigt.
Okay.
Wo einige Leute irgendwie aus verschiedenen Fanszenen so ihre Sichtweisen schildern, was ich wiederum ganz interessant finde, so eine Außenansicht. Ich kann es ja nur für Frankfurt beurteilen und da kriegt man einen guten Überblick, was so in anderen Fanszenen los ist, was sie so umtreibt, beschäftigt und wie, was für Sachen die sich auseinandersetzen müssen, was für Probleme die haben. Und den Link habe ich ja euch auch reingestellt und das Magazin, finde ich, ist auf jeden Fall unterstützenswert und kann man sich auf jeden Fall zum Test mal kaufen.
Klingt auf jeden Fall nach etwas, was sich lohnt, auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen, wenn man mal so vergleicht, was es sonst so an Fußballpublikationen gibt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da.
Die sind ja eher ja, mittelmäßig, wenn man mal eine gute erwischt.
Okay. Haben wir schon aus der Kategorie Dummschwätzer der Woche was dabei?
Ach nee, ich habe
keinen.
Ich habe ja groß angekündigt, dass ich eine Kolumne draus mache, jetzt habe ich gar nicht mehr drauf geachtet.
Also mir ist es nur gerade eingefallen, weil hier bei mir auf Sky Sport 1 HD gerade 100% Meier läuft.
Ah, okay. Gut, den kann man immer nehmen. Wobei ich glaube, ich weiß es gar nicht, ich habe es selber nicht gesehen, aber bei Twitter, in der Timeline haben es viele geschrieben, war letztens tatsächlich irgendein YouTuber bei Sky der Experte oder was? Also das habe ich gehört, C-Bass oder irgendwas soll er heißen, C-Bass, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich glaube, der war aus der Kategorie hier YouTuber-Generation und der war tatsächlich der Sky-Experte. Also
ach,
ohne es gesehen zu haben, nominiere ich ihn jetzt blind und glaube, dass es nicht falsch ist.
Gehen denen die ganzen gescheiterten Fußball-Existenzen aus, dass sie jetzt schon auf die YouTuber zurückgreifen müssen, oder was?
Ich habe keine Ahnung. Was auch lustig war, dass Stefan Effenberg einen Tag nach seiner Promillefahrt schon bei Sky wieder gesessen hat. Und der sah auch ein bisschen fertig noch aus. Also, wenn man es wusste, hat man es so ein bisschen gesehen.
So, da sehen wir mal, wie weit das geht, wenn Thomas Berthold keine Zeit hat, sich vor die Kamera zu stellen.
Stimmt, ja.
Heute haben sie aber Thomas Schaaf als Experte mit hier dabei.
Ja, der kann auf jeden Fall was zur Eintracht sagen, oder?
Illustren Runde, ja, der wird wahrscheinlich nachtreten.
Meinst du?
Noch ein bisschen weinen, wie schlimm Frankfurt ist, wie gemein hier alle zu ihm waren.
Die Presse vor allen Dingen.
Ja, die Presse ist ja immer schuld. Zählen wir eigentlich offiziell auch zur Presse in dem Fall? Oder haben wir einfach nur so über ihn gelästert? Oder?
Ich glaube, wir fallen aus Sky-Sicht in die Kategorie YouTuber.
Sehr gut. gut, dann nominiere ich mich als Dummschwätzer der Woche selber.
Okay, ja, auch eine Variante.
Ja, aber jetzt, wo wir von Sky reden, ich habe meinen dritten Tipp habe ich ja ganz vergessen. Bei Sky, ich schimpfe ja viel über Sky, aber die haben jetzt, glaube ich, was ganz Gutes gemacht, auch wenn ich erst ein paar Sachen nur reinlunsen konnte. Die haben, glaube ich, aus 65.000 Stunden Archivmaterial von 50 Jahren Bundesliga, haben die, glaube ich, für jeden Verein oder beziehungsweise für verschiedene Ereignisse, haben die so eine Sky-Kollektion zusammengestellt, die man sich auf Sky Go, glaube ich, angucken kann, wer das abonniert hat. Und unter anderem, ich habe es mir natürlich angeguckt, weil ich noch Probleme damit habe, das zu verarbeiten, auch wenn es jetzt 1992 schon war, aber damals, als die Eintracht in Rostock nicht Meister geworden ist, gibt's, glaube ich, mit Stepanovic auch eine Doku drüber. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, aus bekannten Gründen, weil ich mir das zufügen wollte. Aber es gibt nicht nur die Eintracht, es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Dokus es gibt, aber ich glaube, die haben da schon einigermaßen interessante Sachen zusammengeschustert aus ihrem ganzen Material, was sie haben. Kann man auf jeden Fall mal reingucken, ich werde es auch tun. Wenn es komplett scheiße war, werde ich mich nächste Woche entschuldigen.
Das erinnert mich so an die Zeit, früher gab es doch auf Sport 1, da hieß es aber noch nicht Sport 1, ich komme nur gerade nicht auf den Namen mit dieser
DSF.
Genau. Immer Classics, so kurz vor Weihnachten so diese Bundesliga-Classics. Daran erinnert
mich. Die gibt es auf Sport 1 auch immer noch. Da gucke ich mir auch manchmal noch hier so, keine Ahnung, im Pixel-Format, wo du keinen einzigen Spieler erkennst, irgendwelche Europapokalspieler an oder so. Ich find's geil.
Ich mag das auch. Und ich glaube, das Sky das so ein bisschen hochwertiger als Sport 1 gemacht hat. Lustig bei Sport 1 ist ja dann auch immer diese Doku-Dings, wo dann irgendwelche Peter Neururers und so irgendwas dazu sagen. Und Werner Lorenz. Ich hoffe, dass Sky das besser umgesetzt hat. Werden wir sehen.
Ja, ich schaue es mir mal an. Ich hatte das auch schon gelesen, hatte aber noch nicht so richtig Zeit gefunden, mich damit irgendwie zu befassen. Aber mal gucken. Es kommt ja demnächst eine Länderspielpause, dann kann man ja, genau, wenn man richtigen Fußball sich angucken will oder mehr über richtigen Fußball erfahren will, dann kann man da ja mal reinklicken.
Ja, und ich grüße nochmal den Lost Nippes. Wenn jetzt Länderspielpause ist, dann werden wir auf jeden Fall alle zusammen das Spiel von die Mannschaft schauen.
Und quasi live kommentieren oder
wird da was geplant? Schauen wir mal, vielleicht werde es mit ihm noch ausmachen. Der Marvin ist natürlich auch dabei. Wir sind ja die drei größten Fans von Oliver Bierhoffs Marketingprodukt.
Ich sehe schon, wie er dann da zu dritt auf der Couch sitzt, das Gesicht schön mit Nivea eingeschmiert und dann die Mannschaft
und schaut. Und schöne Fahne auf die Backe gemalt.
Guckt ihr euch vorher nochmal die DVD an. Die DVD von Die Mannschaft.
Die Mannschaft, Sommermärchen und alles hoch und runter schaue ich mir.
Ich erwarte Bild- und Tonmaterial, das gehört für die Nachwelt. Aufgehoben, ganz eindeutig.
Gibt's schon irgendwelche Nominierungen?
Ich glaube, Ter Stegen und Leno werden diesmal nominiert zum Testen.
Okay.
Also Neuer und die zwei, die sich quasi in der Champions League heute duellieren, oder?
Stimmt das? Kein Ron-Robert Zieler?
Nee, ich glaube.
Zieler ist auch einfach nicht mehr zu halten. Also da kann der Yogi machen, was er will. Irgendwann ist auch einfach mal Schluss. Also Torwart vom Abstiegskandidat, wenn du Torhüter hast, die regelmäßig Champions League spielen, wie einen Ter Stegen bei Barcelona oder auch einen Kevin Trapp. Der ist zwar bei Paris Saint-Germain jetzt vor zwei Wochen mal ordentlich verkackt.
Oh, yeah. Kann man mal machen.
Das war schon übel, ja.
Aber ansonsten da auch auf einem hohen Niveau spielt. Also wenn du so Torhüter hast in der Altersklasse, kannst du...
Das kann man auch echt
nicht mehr. Also das geht einfach nicht mehr, dass du dann den Ron-Robert Zieler tatsächlich noch nominierst.
Ja, das sehe ich auch so. Das
doch, ich glaube, ein Löw kann das, der ist
ja, gut,
ein
bisschen
Löw kann, gut, Löw kann relativ viel, ne? Aber irgendwann ist da auch mal eine Grenze erreicht. Ich meine, der kann natürlich auch aus einem Andreas Becken Nationalspieler machen, das ist alles überhaupt kein Ding.
Hat er schon mal probiert.
Ja, hat er, macht er auch regelmäßig, aber ja.
Naja, ich sag, ohne meinen Anwalt Lost in Nippes sage ich zur Mannschaft nichts mehr.
Gut, dann werden wir mal schauen, was ihr da dazu zu berichten habt. Ja, ich glaube, dann sind wir für die Woche auch schon wieder durch mit der Liste.
Ja, war irgendwie ein Scheißspiel, um das mal zusammenzufassen. Genau.
scheiß Spiel, ein besserer Podcast. Es kommt ein wesentlich besseres Spiel und danach noch ein wesentlich besserer Podcast.
Ich bin da total guter Dinge. Ey, die Sonne wird am Wochenende scheinen. Wir fahren nach Ingolstadt, wir holen 3 Punkte und wir machen am Dienstag einen ganz fetten Podcast.
Hervorragend. Fralex versucht vor Ort zu sein. Nächste Woche haben wir auch die anderen beiden Laberbacken wieder mit dabei, hoffentlich.
Dann wird es auch wieder eine Stunde länger.
Genau, dann können wir wieder über die volle Spielzeit gehen und müssen nicht irgendwie so einen Kindergartenkram machen. Das kann alles nur besser werden ab nächster Woche.
Genau.
Gut. Dann
danke. Und jetzt fürs noch ein Uso, ab auf die Couch, Champions League kommen.
Hervorragend. Perfektes Timing. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Wir wünschen eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Und jetzt kommt für Herrn Lost in Nippes das Outro.